Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe der Rohrpost, des offiziellen Meinkorps-Podcasts. Mein Name ist Florian Tittert. Ich begrüße ganz herzlich meinen Moderatorenkollegen, lieber
Hallo,
Michael.
Florian.
Grüß
dich. Etwas außer Atem.
Ja, es ist, die Speicherkarte hat gefehlt.
Ja. Besser mit, ne?
Besser mit, ja. Ja. Du darfst jetzt auch den Gast vorstellen, dann kann ich nochmal kurz.
Ja, wir haben heute einen externen Gast und da freue ich mich sehr drauf, weil das hat man ja bisher noch nicht so oft, ich glaube.
Weniger, ja.
Zweimal?
Zwei, dreimal
ja.
Bisher.
Aber derjenige kann sich auch einfach gerne selber vorstellen, dann holen wir rein in die Runde. Herzlich willkommen, wen haben wir denn da?
Ja, hallo, ich bin der Volker Witzleben, ja, gebürtiger Schweinfurter, ne? Also mancher wird mich vielleicht kennen. Ja, und ich freue mich heute hier zu sein.
Das ist doch schön.
Ja, dann ja. War das ja eine schöne Folge. Machen wir zu.
Das ist 3 Minuten. Nein. Ja, lieber Volker, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Ne? Ich durfte ja auch schon mehrere geschäftliche Termine mit dir absolvieren. Und du hast uns da ja auch, nicht nur mich, sondern vor allem unsere Auszubildenden da immer ein bisschen mit an die Kandare genommen. Was magst du denn beruflich so? Und was hat es eigentlich mit jungen Menschen, mit Auszubildenden zu tun?
Ja, ich bin seit 17 Jahren selbstständig als Trainer und Coach und das Thema Ausbildung hat sich aus meinem Angebot Teamtraining entwickelt und da war relativ schnell klar, dass man jungen Menschen zu Beginn der Ausbildung oder bei euch ist es ja sogar vor der Ausbildung, eine gute Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen, ihre Ausbilder kennenzulernen und so sind wir dann von dem Teamtraining auf verschiedene Produkte gekommen, die wir heute unseren Kunden anbieten, um ihre Auszubildenden sozusagen fit zu machen für den Arbeitsalltag, den großen Sprung von der Berufsschule ins Arbeitsleben, nee, nicht Berufsschule, sondern normale Schule, ja. bin schon zu sehr in der Ausbildung, also von der Schule in den beruflichen Alltag, um den zu erleichtern.
Ja. Wie wird man das jetzt? Das hast du gerade gemeint, vor 17 Jahren, das ist ja jetzt nicht was, was jetzt einfach in der Zeitung steht und dann sagt man, Mensch, wie kommt man dazu?
Bewerbe ich mich drauf?
Ja, genau, auf die Selbstständigkeit bewerbe ich mich, ja. Wie kommt man dazu?
Es
gibt ja keine Ausbildung dafür wahrscheinlich.
Ja, es gibt Trainerausbildung, es gibt Coaching-Ausbildung, aber also es gibt kein Berufsbild, wo man sagt, okay, das muss man so und so machen. Das ist ja, der Begriff Coach ist ja leider Gottes auch nicht geschützt. Das darf sich ja heutzutage jeder Coach nennen. Und bei mir war das halt so, dass ich sehr lange bei Daimler war, insgesamt 17 Jahre, und irgendwann mal gesagt habe, okay, ich will jetzt meinen Traum, mich selbstständig zu machen, mein eigener Herr zu sein, realisieren. Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe eine Trainerausbildung gemacht und habe experimentiert. Und aus diesen vielen Experimenten sind dann Produkte entstanden, ja, wo ich heute viel Spaß habe, insbesondere mit jungen Leuten. Aber zwischendurch ist dann auch mal gut, wenn man wieder mit Führungskräften arbeitet. Also ich mache nicht nur Auszubildende, sondern ich mache Trainings und Workshops für Auszubildende, für Ausbilder, für Führungskräfte, für Verkäufer hin und wieder auch. Mhm. Ab und zu begleite ich auch Kollegen in die Selbstständigkeit. Gibt es ja Förderprogramme, ne?
Also
ziemlich abwechslungsreich.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Aber was war jetzt der Grund zu sagen, okay, ich möchte das Thema Teamtraining oder Coaching etc. machen? Das hast du aber dann vorher schon gewusst, oder? Bevor du dich selbstständig gemacht hast. Oder hast du gesagt, ey, ich mache jetzt eine Kneipe auf? Das ist ja auch Selbstständigkeit.
Ja, das also kam nicht in Frage.
Okay. Wobei das auch kommunikativ ist.
Ja,
ne?
Ja, also. Aber da gehe ich lieber rein. Okay. Da habe ich nämlich mehr Zeit zu kommunizieren. Nee, das Thema Teamtraining ist tatsächlich entstanden, also schon vor langer Zeit. Ich habe mein erstes Teamtraining 1993 gemacht bei Daimler und 2005 als Führungskraft. Ich war damals Verkaufsleiter bei Otto Scholz, habe mit meiner Mannschaft ein 3-tägiges Teamtraining gemacht. Und war von dem Ablauf und vor allen Dingen von den Ergebnissen so positiv angetan, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mal groß bin, sprich, wenn ich mal selbstständig machen sollte, dann werde ich auf jeden Fall Teamtrainings anbieten. Also das ist von der ersten Stunde ein Produkt. Und ja, ein Buch habe ich inzwischen auch darüber geschrieben, beziehungsweise eine Masterarbeit zum Thema Teamtraining, weil mich das Thema einfach begeistert und weil ich halt feststelle, dass aus den Leuten viel mehr rauszuholen ist, als gemeinhin so wahrgenommen wird.
Okay.
Also du hast mir das Buch ja, er hat es mir vorher geschenkt, ich war allein da, lieber Michael, deswegen. Es ist aber ja relativ dünn, ne? Also wenn man es so anschaut.
Das
Ja. Aber es kommt ja nicht immer auf die Quantität an, ne? Ja, sondern auf die Qualität, was drinsteht.
Mit wenigen Worten das Wichtigste sagen.
Genau, ne?
Nein, es ist meine Masterarbeit.
Gehirngerechte Teamtrainings
heißt. Genau. Ja. Also ich habe eine gehirngerechte eine Ausbildung gemacht in Köln über 2 Jahre und das ist praktisch die Masterarbeit, die dann in Form eines Büchleins erschienen ist.
Weil das war eine wissenschaftliche Arbeit?
Ja, ich habe versucht, das Thema wissenschaftlich und praxisnah zu kombinieren. Also ich denke, das ist mir auch gelungen, weil ich bin ja auch kein Wissenschaftler und möchte mich ja nicht als Wissenschaftler aufspielen. Mhm. Aber dennoch sind halt ein paar wissenschaftliche Zusammenhänge erklärt. Mhm.
Du hast ja vorhin ja gesagt, ihr habt ja auch quasi praktische Seminare Abend gemacht in Köln dann. Also nicht nur wissenschaftlich, sondern Praxisseminar Abend.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema mit dem Wirt.
Genau. Mir fällt der Wirt jetzt übrigens ein, Lommers hieß der.
Ah, okay. Vielleicht kennt ihn der Michael auch.
Also wer in Köln ist, sollte immer beim Lommers gewesen sein.
Okay. Gut, also immerhin hat es sich schon mal gelohnt, dass man zugehört hat. Ja. Das ist doch auch schon mal was Schönes.
Eine gute Adresse für kleine Biergläschen.
Und was war das dann für eine, oder ist das eine Akademie, ist das an der Uni oder wo ist das gewesen, wo du das gemacht hast?
Nee, das ist also keine Uni, sondern das ist eine Akademie, die von einem Thorsten Seelbach ins Leben gerufen wurde. Und der hat einen guten Draht zu dem bereits verstorbenen Dr. Roth. Und Dr. Roth ist halt so einer der führenden Gehirnforscher. Und der hat natürlich auch so einen großen Kreis an Netzwerkkollegen. Und die haben dann zu verschiedenen Themen halt referiert und es wurde dann alle 6 Wochen eine Prüfung absolviert, die dann letztendlich mit der Masterarbeit abgeschlossen wurde.
Jetzt, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, es schimpft sich oder schimpfen sich ja wirklich viele so Coach und ich mache Seminare und ich biete das und das und das an. Wie kann ich jetzt so als Unternehmen auch, wie wir das machen, wie erkennt man denn da die Spreu oder wie kann man die Spreu vom Weizen da auch ein bisschen trennen? Weil ich meine, okay, bei dir war es glaube ich auch, da hat der Flo Blank dich ja auch schon vorab gekannt. Mhm. Das kann dann ja auch immer positiv oder negativ sein. Hier war es scheinbar positiv. Aber wie kann man da ein Gefühl dafür bekommen? Weil ich persönlich habe immer so bei Trainings oder bei so Coachings immer so das Problem, wo ich mir denke, gut, da kommt jetzt dann wieder einer und erklärt mir, wie die Welt so läuft. Ne? Mhm. Und es sucht sich ein paar Satzbausteine zusammen und macht da draus was. Also das möchte ich jetzt bei nicht behaupten, dass es bei dir so ist, weil ich habe es bei dir ja ganz anders auch erlebt.
Aber ist
also
es nicht beim Marketing positiv und Geschäftsführern das Gleiche?
Ist recht ähnlich.
Man weiß, wo die Sprache
genau. Aber was, genau, und deswegen wollte ich ja wissen, was macht denn aus deiner Sicht eben dann den Unterschied auch aus? Weil einerseits, okay, ein bisschen vielleicht auch die fachliche Ausbildung, aber was ist denn eigentlich das Entscheidende, damit man ein guter Coach wird und ein guter Trainer?
Gute Frage. Also ich würde tatsächlich auch auf mein Bauchgefühl hören. Ne? Also so nach dem Motto, passt der zu mir, passt der zum Unternehmen? Ja? Wirkt der authentisch? Und es gibt ja auch eine offizielle Coaching-Ausbildung vom DBVC, heißt sie, glaube ich. Also das ist ein deutscher Coaching-Verband, wo sozusagen Coaches sich ja auch zertifizieren lassen können. Mhm. Ne? Und sowas würde ich im Zweifelsfalle dann auch nochmal draufschauen, aber in erster Linie würde ich nach Sympathie und Vertrauen gehen. Ne? Gelingt dem, Vertrauen zu meiner Mannschaft aufzubauen? Kann ich den auf meine Mannschaft loslassen? Ja? Und wenn ich das bejahe, dann würde ich ihn vielleicht noch einen zweiten oder dritten Schritt machen, aber das wäre so für mich der wichtigste Schritt.
Ja, man merkt es ja dann auch, ob es was gebracht hat in der Regel. Genau. Und was für mich noch eine Erfahrung war, dass es ja auch sehr viele Coaches für sehr viele Bereiche gibt und dass es oft auch eine Frage ist von dem Zeit, wo man gerade zusammenkommt, ob es eben passt. Und es kann ja auch dann irgendwann sein, dass es dann doch ein anderer ist oder dass man selber anders ist. Und ja, also ich habe bis jetzt da immer die Erfahrung auch gemacht, wenn es für einen selbst passt und ein Vertrauen da ist, dann wäre es auch was, wo ich sage, das passt für die Mitarbeiter. Also das müssen die Einzelnen entscheiden, aber zumindest
die erste Hürde genommen.
Ein guter Coach erklärt ja nicht einem die Welt, sondern hört zu und versucht erst mal die Herausforderung zu erkennen und dann vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Ne? Weil von außen betrachtet erscheinen halt viele Dinge leichter, als wenn man selber im System drin ist.
Ja klar, das ist so. Ne? Wenn man über Jahre immer wieder, man macht ja ein bisschen doch seinen selben Stiefel immer wieder, ne? Und versucht natürlich ja immer wieder vielleicht Probleme genauso zu lösen, wie man sie schon mal nicht gelöst hat, ne? Wenn es schlecht läuft. Ne?
Mein schwierigster Kunde bin ich selbst. Ne?
Also ja.
Ich selber zu coachen ist am schwierigsten. Ne?
Gehst du dann auf Coachings? Oder magst du Teamtrainings oder für dich selbst Trainings?
Vom Spiegel.
Vom Spiegel?
Nee, vom Spiegel.
Mit deiner Frau oder mit
wem auch wenn meine Frau das immer behauptet, dass ich vorm Spiegel stehe und mir jeden Tag sage, wie toll ich bin. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall.
Ja, das hat aber auch mal ein Coach gemacht, der dann mit denen gab es auch mal Dokumentationen hier aus der Gegend.
Wohnt hier in der Nähe.
Ja.
Ach so. Ich glaube, ich weiß.
Ja, aber.
Nee, aber also grundsätzlich glaube ich schon, dass man sich leichter im Leben tut, wenn man sich selber leiden kann. Das ist tatsächlich so.
Also du meinst, das ist wirklich Grundvoraussetzung?
Ja, das muss jetzt nicht, also das darf natürlich gewisse Maße nicht überschreiten, aber sich selber zu mögen, finde ich jetzt unschädlich.
Man soll schon wissen, ne, wer man selber ist, bevor man eine andere versucht auszurichten. Du hast mal in einem Teamtraining mit den Azubis gesagt, das weiß ich noch, dass es mit Auszubildenden einfacher wäre oder oft so spannender auch wäre, weil die nicht so schon eingeschränkt wären in ihren ganzen Strukturen und Abläufen. Weil du sagst, wenn du Führungskräfte hast, da haben wir es ja gerade davon auch gehabt schon mal, die haben natürlich irgendwo ihren Stiefel, den sie über Jahre wahrscheinlich auch schon mit sich tragen jetzt. Ist es denn mit Auszubildenden dann leichter auch mal neue Dinge auszuprobieren als mit Führungskräften oder ist das, kann man so pauschal da nicht sagen?
Ich glaube, die Aussage getroffen zu haben, dass wenn ich Aufgaben an
Azubis
gebe und die gleichen Aufgaben an Führungskräfte, dann werden tatsächlich die Aufgaben von den Azubis effektiver und besser gelöst als von Führungskräften.
Du hast es jetzt besser ausgedrückt.
Und, das ist echt spannend, ne? weil die einfach offen sind für Neues. Da hat kein Azubi ein Problem damit zu sagen, wenn jemand anders eine bessere Idee hat, dann wird diese bessere Idee einfach genommen und die eigene Idee ist dann halt weg.
Ja.
Also diese Offenheit für Neues, und das versuche ich auch den Auszubildenden zu spiegeln in unseren Trainings, dass sie heute schon Kompetenzen haben, die sie hoffentlich nicht mehr verlieren. Mhm. Nicht, dass sie sich im Arbeitsleben Dinge abschauen, die vielleicht gar nicht so wünschenswert sind.
Ja, weil es ist ja doch immer sowas, man traut sich ja auch manche Dinge einfach nicht, jetzt gerade als Auszubildende, wenn man neu in ein Unternehmen auch reinkommt, ne? Weil es ist natürlich schon gerade eine gewisse Scheu immer da zu sagen, okay, ich erkläre jetzt irgendjemandem was, warum machen wir es denn nicht mal anders, wenn die das schon immer so machen. Ne? Mhm. Aber ich finde gerade als Führungskraft oder auch wenn man Personalverantwortung hat, ist es auch schon wichtig, dass man sich da zumindest mal was sagen lässt. Ne, auf und
auf. Was ist so eine typische Übung, wo man dann auch jetzt im Rahmen von so einem Azubi-Teambuilding-Training da macht? Müssen irgendwelche Hindernisse überwunden werden oder müssen alle irgendeine Mauer hochklettern?
Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich ja sehr dankbar, dass ich da darauf antworten kann, weil wenn viele von einem Teamtraining oder Outdoor-Training hören, glauben sie körperlich irgendwelche Herausforderungen bewältigen zu müssen oder so. Also bei meinen Trainings ist mir das Hirn gefragt als die Körperlichkeit. Also es gibt Aufgaben, die könnten wir theoretisch auch in einem anderen Rahmen machen, könnten wir auch im Seminarraum machen. Mhm. Also zum Beispiel eine der Aufgaben, die ich immer sehr gerne stelle zum Thema Kommunikation, bekommt jeder ein oder zwei Bilder und die darf er erklären, aber den anderen nicht zeigen. Und die Gruppe muss dann gemeinsam rausfinden, was ist die Logik zwischen den Bildern. Also, und da muss man sehr scharf kommunizieren, muss gute Fragen stellen. Und der Vorteil ist, dass sie dann alle ins Reden kommen. Das wird ja immer wieder bemängelt von Geschäftsführern, von Ausbildern, von Personalleitern, dass die Auszubildenden zu wenig von sich preisgeben. Und allein, was sie bei dieser Übung von sich geben müssen, mehr oder weniger, oder im Laufe der Zeit dann auch die Hemmungen verlieren, zu reden. Also das allein ist die Übung schon wert. Ne? Und da tun sich Führungskräfte deutlich schwieriger. Ich kann mich an ein Training erinnern, wo ich mit 16 Führungskräften die gerade beschriebene Übung gemacht habe und da haben an vier Stellen gleichzeitig Leute gesprochen. Also da weiß man, was dabei rauskommen kann.
Ist gut. Es war auf jeden Fall klar verständlich und jeder war auf derselben Seite.
Aber die waren dann offen für die Themenkommunikation. Ne?
Ja.
Also die haben dann nicht mehr gesagt, das brauchen wir nicht.
Aber wenn wir da jetzt schon mal so einen Experten da haben, da habe ich gleich mal eine Frage. Und zwar, ich war am Freitag, habe ich erst private Unterhaltung gehabt, da war ein Lehrer auch inbegriffen. Da ging es auch dann ja um die Schüler dann eben, ja, ist ja ein Thema, wo einem, wenn man selber älter wird, auf jeden Fall auch immer verfolgt, wo man dann eben über den Nachwuchs urteilt oder dann auch spricht und da ging es dann auch viel drum, dass die Schüler heutzutage ein anderes Empfinden haben als früher, wo aber danach, wenn man tiefer reingegangen ist, am Schluss eigentlich rauskommt, ist, dass sie einfach von ihren Eltern aber auch anders erzogen werden. Und wenn man die Eltern nimmt, dann waren es schon wieder die gleichen, die gerade darüber geredet haben und geurteilt haben, dass es schon wieder die gleiche Generation war. Ist dieser Wandel wirklich da? Weil für mich gefühlt ist es nur deswegen so anders, weil einfach Angebot und Nachfrage anders ist. Weil früher hat man ja trotzdem versucht, Abitur, mittlere Reife zu machen, um irgendeinen Ausbildungsjob zu bekommen, weil man den mit einem Hauptschulabschluss nicht bekommen hätte. Heute ist ja, gibt es genügend Ausbildungsstellen und zu wenig Bewerber. War ja eine ganze Zeit lang anders. Ist es wirklich so anders über die Jahre oder ist es einfach der normale Wandel der Zeit, wie sich auch die ganze Gesellschaft verändert?
Oh, das waren jetzt aber mehrere
Fragen. Ja, es war viel. Es hätten wir ein bisschen.
Wir haben Zeit.
Also du musst mir jetzt nochmal helfen, wenn ich jetzt nicht alle Fragen.
Also, einfach mal loslegen.
Also das Erste, was ich sagen möchte, ist, die Azubis haben auf jeden Fall mehr drauf in Summe, als wahrgenommen wird. Ja? Mhm.
Glaube ich.
Aber sie zeigen es, ich sage jetzt mal, eher unfreiwillig. Also man muss irgendwie versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Man muss so den Knoten lösen. Was sicherlich auch dazu beiträgt, ist, dass sie von zu Hause, ich sage jetzt mal, eher überbehütet als zu wenig behütet werden. Ja? Also das war zu unserer Zeit etwas, also ich bin 61er Jahrgang, also zu unserer Zeit war das etwas anders.
Ach so, wie du, Flo.
Die alten weißen Männer.
Du darfst nicht nur nach dem Ausgang.
Und gleich
der
die nächste hinterher, der war gut.
Sehr gut.
Der war gut.
Und ja. Also das heißt, die Selbstständigkeit oder der Stand der Selbstständigkeit ist bei so 17, 18-Jährigen nicht immer der, den man sich vielleicht erwünscht als Unternehmer. Aber das kann man ja alles fördern und es braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich mit den Menschen zu beschäftigen und nicht jetzt mit den fachlichen Themen. Mhm. Also ich mache ja auch Ausbilder-Workshops und in diesen sind immer wieder so die Themen, bin ich mehr so, in welcher Rolle bin ich denn eigentlich? Bin ich der Fachliches übermitteln muss, was sicherlich immer noch sehr wichtig ist und vielleicht das Wichtigste, aber darüber hinaus auch noch irgendwie so menschliche Komponente, ja, bester Freund, Kumpel, ja,
Empathie.
Vaterersatz, ja. Auf jeden Fall Empathie. Ja. Und dann fühlen sich die jungen Menschen wahrgenommen und dann kommen die ja um die Ecke und man weiß, wie man sie anzupacken hat. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt alle Fragen beantwortet? Oder?
Für mich war noch eine der anderen Fragen, dass man dann, wenn man jetzt die jüngeren Menschen über die spricht, dass dann relativ schnell die Erziehung, wie es ja jetzt gerade auch der Fall war, oder die Eltern reinkommen, wo auf einmal die aufpassen müssen, die gerade drüber sprechen, ob sie nicht gerade über ihre eigene Generation sprechen. Weil wenn jetzt jemand mehr überbehütet ranwächst, dann ist es ja nicht den seine Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung von den Eltern und dann ist man auf einmal fast wieder bei den Gleichaltrigen, wo der die Basis gelegt wird, weil das überbehütet kommt mir auf jeden Fall auch so vor, dass das sich eher auch die Kontrollen und alles ja eher höher geworden sind als früher, wo es dann, keine Ahnung, typischerweise geheißen hat, wenn es dunkel ist, seid ihr daheim. Oder wenn es dunkel wird. Das ist ja dann jetzt doch eher anders, aber auch durch die technischen Möglichkeiten, die da sind, wie das Handy.
Also meine Theorie ist ja, dass die Eltern, die jetzt dieses zu viel an Sorge und Fürsorge liefern, ein Defizit in ihrer eigenen Jugend verspürt haben und das wollen sie halt ihren Kindern besser machen.
Ja? So überkompensieren dann.
Ja, genau. Und das führt leider, also sie wollen es eigentlich nicht überkompensieren, sondern sie möchten das, was sie negativ erlebt haben, dass ihre Kinder, die sollen immer besser aufwachsen, so ungefähr. Ne? Und dann kommt das Thema, wo ich genauso empfinde, dass es halt zu viel an Dosis ist. Ja? Und das ist den meisten Eltern gar nicht bewusst. Da gibt es ja Videos drüber, wo Kleinkinder irgendwo, alles ist gepolstert und die sollen da hochklettern und die Mutter hält es trotzdem nicht aus, da 3 Sekunden auf ihren Sitz zu bleiben und gibt halt dem Kind sozusagen die Hand, ne? Damit sie auch nicht runterfällt. Und psychologisch gesehen wird halt bei dem Kind vermutlich eher so das Thema abgespeichert, ich schaffe das nicht alleine. Ja. Ne? Und das ist natürlich schädlich. Und wenn das die Eltern wüssten, würden sie sich sicherlich anders verhalten.
Also jetzt bringe ich mal die These ran. Ich glaube, ich bin ja auch Vater dreier Kinder. Ich glaube, man weiß das selber auch. Man macht es aber trotzdem nicht. Und Ich glaube, das ist immer so eine Gegenreaktion. Das ist,
also sind wir dann in 30, 40 Jahren, sitzen wir dann wieder zu dritt hier und reden drüber, dass alle Kinder einfach nur noch draußen rumrennen und überhaupt keine Regeln haben, dann sind wir wieder genau also, in die andere also Richtung.
Ich wäre sehr, sehr happy, wenn ich in 30 Jahren.
Wir laden dich ein. Ja. Vielleicht hast du dann auch noch ein neues Buch geschrieben.
Ja, der Digger ist.
Nee, aber es ist ja wirklich schon so. Es ist immer so eine Gegenreaktion. Und ich glaube trotz alledem, dass sich da, also jetzt die Generation dann wieder verändern, weil vielleicht die nächste Generation dann denkt, oh Gott, die haben nur auf mich aufgepasst, ich durfte gar nichts allein machen.
Ja.
Ich versuche da jetzt wieder mal anders zu sein, ne, in der Richtung. Ne? Und ich glaube, das ist immer so Gegenreaktion, Reaktion auf Dinge, die man halt einfach selber erlebt.
Ist ja auch das Thema dann jetzt nicht nur im Familienleben, sondern auch wieder als Führungskraft, wo man es dann auch wieder hat, wie man sich darauf einstellt. Wenn man sagt, ältere Generation und Semester ist ja dann eher wieder gewohnt, dass es absolutistischer vonstatten ging, während andere dann wieder mehr gewohnt sind mitzusprechen. Und dann muss man ja auch immer die Mischung finden. Aber am Schluss ist zumindest meine Erfahrung bisher in der noch jungen Karriere, dass es die Wertschätzung überall ankommt, egal welches Alter dann dahinter ist. Und der eine das vielleicht mehr weiß, dass er die gerne hätte und der andere es aber auch gern hätte, es aber vielleicht nicht wirklich weiß, weil er es nie gesehen hat.
Also ich glaube, prinzipiell ist es schon so, dass das immer schon so war, auch dass die Generation dann danach oder davor gesagt hat, was machen denn die jetzt etc. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass gewisse, dass doch ein bisschen zu wenig Grenzen oder auch klare Regeln für da sind auch. Also das empfinde ich zumindest so.
Auf was bezogen?
Naja, also das, was mich wirklich teilweise dann schon stört, ist, dass es einfach so, ja, jetzt hört sich jetzt auch wieder blöd an, aber solche gewissen Grundregeln wie ich sehe jemanden, ich sage grüß Gott oder grüß den, ich kann ja Hallo sagen oder was auch immer, ist ja jetzt egal, aber ich finde, das hat sich schon ein bisschen verändert und dann nehme ich, das war, finde ich, vor 20, 30 Jahren noch anders.
Ja, aber hat sich das jetzt verändert bei den Kindern oder bei denen dann eher auch in deinem Alter? Weil das ist meiner Meinung nach ist es eher jetzt.
Also pauschal würde ich das nie sagen, weil pauschal kannst du es nicht sagen. Aber wie gesagt, insgesamt die Tendenz da, finde ich, ist schon da nicht. Also in der Generation jetzt, die so aktuell so zwischen 20 und 30 ist oder 20 und 25 teilweise, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Selbstverantwortung. Und ich bin auch, das ist einfach weniger da, finde ich, als es früher der Fall war. Es ist mein persönliches Empfinden.
Ja, aber woher kommt
es? Ja, es kommt daher aus der
Vorleben der Eltern.
Ja.
Also wenn ich jeden Tag mein Pausenbrot fertig auf dem Tisch habe, wenn ich jeden Tag, also wenn die Entscheidungen abgenommen werden.
Bei uns wird auch die Rinde wegschnitten. Ja, weil sie es nicht essen. Das ist
nicht so hart. Ja, und dann wundert ihr euch, wenn
sie das natürlich, das ist ja das Schöne. Es ist ja alles erklärbar, da bin ich ja dabei.
Ja?
Aber es ist halt so.
Wobei ich trotzdem da auch für mich die Thematik habe, wie du es auch richtig gesagt hast, dass man es eh nie pauschal eben sagen kann, nee, auch wenn man es manchmal sich natürlich für gewisse Diskussionen dann vereinfachen möchte. Und das Thema, ich habe es mal gehabt mit Feedback, es war ja oder ist ein Riesenthema, ja, Rückmeldung und wie, was, wo, wo es dann auch kann, ja, die jungen Leute, die brauchen da so viel Feedback, ja, die anderen auch, ja, also das ist,
ist immer wichtig.
Die trauen sich es vielleicht nicht zu sagen oder sind es einfach auch nicht gewohnt und am Schluss spielt ja dann immer wieder auch die Beziehung dann einfach die Rolle, dass da die menschliche Wertschätzung und Anerkennung dann gegenseitig da ist.
Würde ich unterschreiben. Zu 100%, ja, genau. Aber die junge Generation ist es halt intensiver gewohnt, gelobt zu werden.
Und spricht es auch offener an.
Ja, genau.
Ich habe es mit meiner Mutter mal gehabt, die jetzt, glaube im Dezember oder Januar geht es jetzt in Rente, die hat vor ein paar Jahren ihr erstes Personalgespräch gehabt.
Mm.
Die hat überhaupt nicht gewusst, was auf uns so kommt und was ist jetzt.
Mach ich denn da?
Ja, genau, was kommt da jetzt? Oder ich meine, klar, wenn man da vorher, keine Ahnung, ohne jetzt zu nahe zu den 40 Jahren oder irgendwas gearbeitet hat, hat es nicht gehabt. Und danach ist sie dann auch rausgekommen und sagt, naja, war schon krass. Also war schon cool. Ich meine, klar ist in dem Moment jetzt nichts produktiv nur für die Arbeit passiert. Aber das passiert ja dann eh in den anderen Momenten. Aber man kann es auch noch so machen wie früher. Man kann auch noch, keine Ahnung, man kann auch Azubis mit Werkzeug bewerfen oder was auch immer, was früher alles passiert und möglich war. Aber dann braucht man sich halt irgendwann nichts mehr wundern, wenn man keine mehr hat.
Genau, nichts gesagt ist genug.
Ja, genau.
Aber für mich als Führungskraft, war ja früher mal Führungskraft, war das Vier-Augen-Gespräch, also das regelmäßige Vier-Augen-Gespräch. Also mindestens einmal im Jahr habe ich mit jedem meiner Mitarbeiter so ein Gespräch geführt. das war für mich der stärkste Hebel, um irgendwas zu verändern. Mhm. Und 75% der Menschen möchten einmal im Jahr ein Rückmeldegespräch von ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, aber nur 25% bekommen es. Mhm. Wenn wir jetzt die ganzen DAX-Unternehmen abziehen, die das ja regelmäßig machen und nicht unbedingt gut machen,
aber sie machen es. Es kommt ja darauf an, wie man es dann auch macht.
Genau, ne? Das ist ja die Qualität, also über die Qualität haben wir noch gar nicht gesprochen. Dann sieht man, welches Riesenpotenzial in den Unternehmen schlummert. Ne? Und das hat ja mit Auszubilden nichts zu tun, genau wie du richtig sagst, Michael. Das ist ja, das geht ja durch die Bank.
Ne? Ja, und auch egal, ob es im privaten, geschäftlichen Bereich sonst wo ist, das ist ja, am Schluss ist es ja überall das Gleiche. Deswegen kommt ja auch das Thema Familie oder jetzt auch Arbeit so nah aneinander ran, weil es ja dann irgendwo auch dann nach dem wertebasierten Handeln da irgendwo sich ausrichtet und auch so ein Thema wie Empathie oder Vertrauen einfach in beiden Bereichen da wahnsinnig wichtig ist und eine große Triebfeder. Treibstoff, eine Triebfeder. Hm?
Alles gut.
Ja, passt.
Also im Prinzip ist es ja beides.
Mhm. Ja. Na? Ja.
Ja. Es ist ja auch einer der größten Motivationsfaktoren, die Mitarbeiter antreibt. Mhm. Also wahrgenommen zu werden. Mhm. Wir haben ja vorhin über die Ideen gesprochen. Ne? Also in dem Büchlein steht ja drin, wie Ideen entstehen und wer die besten Ideengeber sind. Und ich bin ja ab und zu mal auch als Berater unterwegs und werde von Firmen natürlich gebeten, so ein paar Optimierungsvorschläge zu erarbeiten. Und was mache ich dann? Ich frage die Leute.
Ja.
Mhm. Und da habe ich 80% in der Regel 80% meiner Verbesserungsvorschläge. Und das müsste alles nicht sein. Also diese Beratungskosten kann sich jeder sparen, wenn er die Ideen seiner Mitarbeiter ernst nimmt und sich Zeit dafür nimmt.
Weil manchmal braucht es genau das, dass der andere, dass eine andere Person das fragt, wo dann doch ja nochmal... Es ist manchmal spannend, was dann doch die vorhandene Beziehung schon das Gespräch beeinflusst, wie wenn dann doch jemand da nochmal anders rangeht.
Also das kann sicherlich einer der Gründe sein, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die Idee, wenn sie geäußert wird, also ich im Prinzip sammle ich ja nur Ideen, die schon mal geäußert wurden, in aller Regel. Nur sie kommen halt in der Regel zur Unzeit. Ne?
Ja.
Also so wie du von einem Termin zum anderen. Ich war früher Verkaufsleiter und es sagten Mitarbeiter auf dem Gang, Michael, da hast du doch gar kein...
Ne?
Du
das ist der Timing dann einfach
nicht passt. Du hast schon drei Bälle in der Luft und es will dir noch jemand einen vierten stecken. Ne?
Dann der gut wäre, aber in dem Moment nicht passt. Ja,
und deswegen müssen wir uns Zeit nehmen und über so Feedback spreche, kommt es dann auch vielleicht zu solchen... Ja, Ideen austauschen, was auch immer. Ne? Aber es ist Motivationsfaktor und es ist letztendlich kostenlose Beratung, ne, die wir uns holen.
Mhm. Und in dem Punkt muss ich ja sagen, manche Firmen legen auch wenig oder glaube ich zu wenig Wert drauf, dann auch wenn sie Führungskräfte einstellen oder einsetzen oder jemand das wird, auch die dann mit oder anzuleiten, auch zu sagen, ich erkläre dir mal, wie das überhaupt läuft. Ne? Jetzt gerade beim Thema Mitarbeitergespräch, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, und dann das neu machen muss, dann sollte ich auch wissen, wie gehe ich denn da zumindest prinzipiell mal grundsätzlich vor. Ne?
Ja, es ist ja auch die Frage, was wird einfach dann in der Organisation als Vorbild vorgelebt. Und dann gibt
es das ist ja ganz
Thema, wichtig. Ich habe so viel zu tun, ich kann ja jetzt um die Leute auch noch kümmern. Das ist der Klassiker.
Ja, ja, das ist der. Also zu mir hat mal eine Führungskraft im Coaching, im Einzelcoaching gesagt, Mensch, Volker, ich bin so gern Führungskraft. Wenn ihr die Leute so unterschiedlich
werden. Ja.
Das gut, dann hat er das aber nicht so ganz verstanden, das ganze System.
Und das ist dann, und da finde ich es auch immer wieder spannend, wenn man dann im privaten Bereich schaut, egal welche Organisation es ist, wo die mitmachen, dann im Ehrenamt sind oder beim Fußball, wo sie einfach so dann mitmachen im Sport und nicht bezahlt werden. Und da geht es nach den gleichen Prinzipien, aber noch viel purer. Und da. Weil da fällt ja der Faktor Geld raus. Da geht es ja dann nur noch mit der Währung, Anerkennung oder mit Einbindung. Ja. Und da werden ja die tollsten Sachen geleistet und mit voller Leidenschaft und Motivation. Und da gibt es am Monatsende keinen Scheck. Also den gibt es wirklich emotional dann immer. Und das ist echt spannend, was da alles machbar ist.
Unser Gehirn ist eher ein soziales Organ als ein rationales.
Ja.
Kann auch ein bisschen rechnen und ein paar logische Zusammenhänge herstellen. Aber in der Regel...
Ja, der Homo economicus ist mir nie begegnet nach dem Studium, der nur rational für sich selbst optimiert.
Also die Theorie ist ja auch widerlegt, dass das so funktioniert. Ne?
Aber da ist ja auch ein wirklicher Potenzial da. Also ich finde es immer, wenn man manchmal einen Mitarbeiter hat oder das auch bei Freunden, Bekannten sieht und die haben dann im Job, sage ich mal, jetzt gar nicht böse gemeint, relativ wenig Verantwortung und sind dann aber außerhalb...
Vorstände, was weiß ich.
Was weiß ich, aktiv, ja, wo ich denke, das ist ja eigentlich ein Potenzial, das muss ja die Firma eigentlich sehen.
Wobei du nicht weißt, ob die es dann in dem anderen Bereich auch sein
wollen. Ja, okay, oder? Aber das ist wieder was anderes. Klar, ja, ne? Die müssen es natürlich von sich aus auch wollen. Aber ich glaube auch, dass in vielen Fällen die gar nicht gefragt werden oder gar nicht, weil sie vielleicht die fachliche Qualifikation etc. nicht haben. Ne? Das kann möglich. Ja auch.
Ist aber manchmal auch andersrum, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man dann auch anders teilweise wenig Verantwortung nimmt, weil man aufgrund seiner Rolle
nicht
so viel Zeit hat, dass man sagt, okay, wir nehmen das jetzt noch. Nehmen wir Handys im Flugmodus
flog. Achso, sehr gut. jetzt haben wir ja schon eine ganze Zeit lang uns über die schönen Themen unterhalten. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz so zum Schluss ein wenig aufs Thema Minecore da nochmal zu sprechen
kommen. Ach Gott, das gibt es ja auch noch.
Ja, weil das Unternehmen haben wir heute noch gar nicht gesprochen.
Wer ist das?
Die von dem Bier.
Achso. Genau, ne? Die Brauerei. Jetzt mal so platt von deiner Seite aus gesagt, du kennst natürlich jetzt nicht jeden hier, aber du hast ja trotzdem über die Jahre jetzt schon das Unternehmen immer so ein bisschen mitbegleitet. Wie machen wir denn das so insgesamt aus deiner Sicht?
Also was mich echt begeistert ist, bei dem Teamtraining, was wir ja jedes Jahr durchführen, wie lange machen wir das ja? 6, 7 Jahre?
Länger schon, glaube ich.
Schon länger?
8 Jahre, glaube ich.
Ja. Also die Firma Minecore macht das ja als einer meiner wenigen Kunden so 6, 7 Wochen vorm Start der Ausbildung. Und was mich da echt begeistert ist, die Anzahl der Ausbilder, die da dabei sind, das Interesse, ja, trotz dieser ja jetzt schon längeren Zeit. Also ich hatte mal ein Training in Geiselwind damals, da waren 5 Ausbilder und 5 Azubis da. Ja, also im Prinzip 1:1 Mischung und ja, wie die mitziehen, wie sie ich sage jetzt mal, die Beziehung zu ihren Azubis aufbauen. Das finde ich schon klasse und dadurch wird natürlich auch den Azubis ermöglicht, so diese ersten Schritte, also die kommen aus einer anderen Welt, haben Ängste, haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis und das kriegen sie dort geliefert. Ne? Und also allein von dem Ausdruck oder Eindruck bin ich schon mal echt positiv und dann aus unserer Power Azubi Schmiede, diesem Produkt, wo ihr insgesamt 6 Bausteine umfasst, wird ja auch einiges übernommen. Das Thema Kommunikation zum Beispiel vermittelt, das Thema unterschiedliche Persönlichkeiten, was entsteht daraus, wo ist das Konfliktpotenzial, wie gehe ich mit unterschiedlichen Mitarbeitern um. Also insofern würde ich mal sagen, hohe Motivation der Ausbilder, was schon mal sehr, sehr positiv ist. Also da ist jeder mit Herzblut dabei. Und das Zweite ist, da wird Geld ausgegeben in die Entwicklung der Azubis und das zu Beginn der Ausbildung, was auch nicht jedes Unternehmen macht. Ja. Also reicht dir das an positiv?
Deswegen, du musst
einen hervorragenden Marketingleiter haben sie natürlich.
Ja. Dann kurzer Applaus. Ja.
Oh weh.
Ja, aber wir hatten sie ja vorhin von Motivation, das von schön. Daher du, ist das
wichtig.
Ist wichtig. Ne? Da,
wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, Folge, hätte ich es gesagt, aber so ist es ja schon ausgesprochen. Ne? Wir müssen es ja nicht übertragen.
Naja, aber mir fällt es ja leichter.
Ne? Ja.
Muss ich trotzdem. Ist nicht so in der Materie drin. Nein, aber das sind ja trotzdem manchmal so kleine Dinge und jetzt nenne ich keinen Namen, aber ich meine, bei uns im Bereich fällt ja auch Veranstaltungen etc. drin und wenn ich dann zu später Stunde vielleicht auf dem Heimweg von dem einen oder anderen, der mir vorgesetzt ist, auch dann nachts noch gesagt kriegt, das war gut gemacht, ne, oder habt ihr super gemacht oder organisiert.
Bascho.
Dann ist das, ja, mir reicht auch noch Bascho, weil ich halt noch alter Frange bin, aber dann ist das wirklich was, wo man sich in dem Moment auch drüber freut?
Ja, klar.
Ja.
Aber ist ja dann auch so gemeint.
Ja, das ist
beziehungsweise das wäre mir jetzt egal gewesen.
Nein, aber das ist natürlich Voraussetzung, dass
es authentisch ist. Ja, aber die Gedanken sind ja oft da und es ist ja häufig, wo dann es fehlt, ist ja nur die Übermittlung.
Ja, ist ja heute aber einfacher eigentlich
sogar. Ja, ist ja heute sogar einfacher, aber es ist einfach ist manchmal echt schwierig. Ne?
Ja.
Und dass halt wirklich der Gedanke da ist und dass man den dann aber auch vermittelt. Und das ist genau das, was ja auch bei der Ausbildung dann wieder drankommt, dass wenn eben wirklich da was gut gemacht wird, dass man es einfach sagt. Das ist ja meiner Meinung nach, ich war nicht dabei, aber vor 40 Jahren hat ja auch jemand gedacht, ey, Respekt, das hat er echt gut gemacht. Und als Feedback an denjenigen ist dann, komm, das wäre irgend so Geknurre oder was. Und das ist ja einfach wichtig, weil die negativen Sachen werden ja auch angesprochen und müssen ja auch angesprochen werden, aber dürfen halt nicht die einzigen sein, die dann angesprochen werden. Also wenn es gut war, sagt man nichts und wenn es schlecht war, gibt es auf dem Deckel. Das ist halt eine schlechte Mischung.
Und das macht natürlich wieder was mit unserer Festplatte, sprich mit unserem Gehirn, wenn nur über das Negative gesprochen wird, wenn nur über die Defizite gesprochen wird, Kundenreklamationen, Termine, die noch einzuhalten sind.
Vorgaben,
Ja, Material, was noch eingekauft werden muss und. Ne? Das sind ja alles Dinge, die speichern wir da oben ja auch ab. Und wenn das halt ausschließlich eher negative Dinge sind, dann macht das logischerweise was mit der Motivation. Ne?
Und macht weniger Spaß.
Und da brauchen wir keinen, der von der Kanzel jedes Jahr einmal runterspricht und sagt, wie toll das Unternehmen ist, sondern gelebte Motivation findet im Prinzip jeden Tag statt. Ne?
Ja, ja. Und vor allem dann im Miteinander.
Ja. Und also ich habe ja auch den Fehler gemacht als Führungskraft, dass ich habe die ersten 2 Jahre, habe ich alles entschieden, was auf meinem Schreibtisch war. Mhm. Dass ich dann mal mir die Frage gestellt habe, warum entscheide ich das eigentlich? Bin ich überhaupt der Kompetente, der das machen kann? Kann das nicht mein Verkäufer besser entscheiden? Der weiß, wie ich ticke inzwischen, der kennt seinen Markt, der kennt, das ist ein guter Verkäufer, kennt die Rahmenbedingungen, kann er eigentlich selber entscheiden. Ne? Und dann habe ich echt mühsam meine Verkäufer umerziehen müssen, ne? Weil es geht natürlich nicht von heute auf morgen, ist ja Gewohnheitsmuster entstanden. Und dann haben die selber entschieden. Und Ehrlichkeit ist ja mein höchster Wert, also bin ich auch hier ehrlich. Sie haben besser entschieden in Summe, als ich das hätte tun können. Ne? Ist viel von der Schulter genommen worden. Und das verkennen, glaube ich, auch Führungskräfte. Und weil wir vorhin drüber gesprochen haben mit Aufgaben, also da fällt mir jetzt noch ein, weil das auch so eine typische Führungskräfte-Versager-Aufgabe ist, da müssen die durch ein Labyrinth gehen, wo es Felder gibt, die man betreten darf und Felder, die man nicht betreten darf. Mhm. Immer wenn man auf ein Feld tritt, was man nicht betreten darf, bekommen die ein Signal und beim zweiten Mal müssen sie 500 Euro dafür bezahlen. Die kriegen ein Budget von 5.000 Euro. Mhm. Und müssen so viel wie möglich von dem Budget übrig haben. Mhm. Wenn sie aus ihren Fehlern lernen, wenn sie den Fehlern immer nur einmal machen, dann bleibt ja 5.000 Euro übrig. Mhm. Und da gibt es halt Führungskräfte, also ich habe das schon mehrmals erlebt, die gehen 5-mal aufs identische Feld, ne? Weil sie sich nicht helfen lassen, weil sie nicht unterstützen lassen, weil sie die Hilfe nicht annehmen. Und auch da können wir vielleicht von den Auszubildenden das eine oder andere übernehmen, abschauen.
Ich habe das, was du da gerade sagst mit den Verkäufern, ich habe in der früheren Phase meiner Karriere war ich Leiter der Auftragsbearbeitung und da sind damals Kreditlimits für Kunden immer vom Vorstand freigegeben worden. Und das war in dem Bereich, wo wir mit dem Handwerk zu tun haben. Also das waren keine großen Summen. Und dann hat es irgendwann mal geheißen, dass ich das übernehmen soll, weil der Vorstand halt nicht immer Zeit hat zu sagen, ja, der kann nochmal für 600 Euro da jetzt Ware bekommen. Und dann hat man ja auch da von dem Denken gedacht, okay, der Vorstand, ne, der macht er ja wahnsinnig was, das ist ja ganz oben, ne? Das ist ja. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, ja, was machst du denn da eigentlich? Ich sagte, ich lasse mal erklären, wie viel der Bestellwert ist und ob der was überfällig ist. Ja, und dann höre ich halt auf meinen Bauch. Gut. Und das kann ich auch, ich kenne sogar die Kunden häufig noch.
Und ich sogar noch besser, ne?
Ich kenne den Verkäufer und da sind wir wirklich bei der Thematik, wenn man Sachen an sich zieht, dass es oft dann besser wäre, wenn es eben dann am Schluss dann wieder eher näher an der Materie ist, als wenn dann pauschal irgendeiner, und der kommt dann den ganzen Tag gar nicht rum, weil er halt dann 5-mal über irgendwelche 600-Euro-Bestellungen entscheiden muss, während er von Meeting zu Meeting
hüpft. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Machtthema aus meiner Sicht bei manchen, die dann denken, je mehr sie entscheiden können, ne, umso besser geeignet sind sie sozusagen auch als Führungskraft.
Oder auch je mehr Mitarbeiter ich habe. Es geht nicht darum, wie viel ich führen kann, es geht darum, wie viel ich habe, weil dann habe ich mehr.
Ne, und ich glaube, wichtig ist einerseits zu sagen, okay, wirklich einmal Hilfe anzunehmen und einmal zu fragen und auch zu sagen, ey, das kannst du besser. Jetzt wie, wenn ich in meinem Bereich, wenn die Annalena was gestaltet, mische ich mich im Normalfall nicht mehr mit ein.
Das lassen wir von der Annalena nochmal überprüfen.
Nein, das ist wirklich so. Nein, das ist wirklich so. Die macht es besser. Warum soll ich dann da noch jeden jetzt mal kurz noch kommentieren oder ändern? Also es wäre doch Wahnsinn. Da hätte ich ja viel mehr zu tun.
Ja. Es ist der Kampf mit dem eigenen Ego und Selbstbewusstsein dann auch immer wieder. Ne? Was lasse ich zu?
Ja, aber wir sind da schon beim tapferen Schneiderlein, ne? Also mit mehreren Fliegen, mit einer Klappe schlagen. Wir erhöhen die Motivation unserer Mitarbeiter, wir entlasten uns als Führungskraft und die Entscheidungen werden in Summe besser. Zumindest nicht schlechter.
Ja, also nicht
schlechter. Schon mal gut.
Ja. Es ist, also insofern, mehr kann man nicht erreichen.
Ja, und ich kenne ja Führungskräfte, die gerne ihre Mitarbeiter mehr mit einbinden wollen und sich dann überrascht zeigen, dass die das nicht tun. Und dann sage ich immer, okay, ihr habt es aber 15 Jahre so vorgelebt, ne? Ihr könnt jetzt nicht mit einer Rede von der Kanzel dafür sorgen, dass die auf einmal anders denken, sondern es müsste halt, dieses neue Muster muss halt auch erst wieder entstehen, ne?
Kann man nicht vorgeben, ab Montag.
Ab Montag darf jeder
seine Meinung. Also ich habe tatsächlich auch mal so gedacht, ne, als Führungskraft zu sagen, okay, wenn ich mit meinen Verkäufern spreche, dann haben die das alle begriffen und dann machen die das. Ne? Aber gerade bei Veränderungsprozessen ist das eher schwierig und muss halt über einen gewissen Zeitraum begleitet werden.
Und vorgelebt.
Gut.
Spannend.
Hast du noch eine letzte Frage von deiner Seite
aus? Ich habe keine Frage mehr.
Zum Schluss dürfen die Gäste bei uns sich auch intern oder extern immer was wünschen von der Geschäftsführung.
Das ist aber schön.
Auch das steht dir heute frei. Alternativ zum Wunsch kannst du auch Empfehlungen abgeben. Gibt es was du noch insgesamt, nicht nur der Geschäftsführung, Meincor mit auf den Weg geben möchtest oder uns im Unternehmen? Oder sagst, Mensch, das Seminar könnt ihr da aber noch bei mir buchen?
Ja, also ich würde generell, weil ich halt von dem Produkt der Power Azubi Schmiede begeistert bin und auch viele Kunden, die das schon 8-9 Jahre lang komplett buchen, würde ich echt mal drüber nachdenken, das komplett zu buchen, also nicht nur diese drei Bausteine. Es liegt ja daran, dass ich ja in Schonungen jetzt wohne und halt nach Knetzgau bzw. Schweinfurt.
Ist nicht so weit, ne?
sozusagen auch keine Fahrtkosten und Fahrtzeiten verschwende. Nee, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen und ja, können wir vielleicht mal über einen Ausbilder-Workshop nachdenken, aber also für eure Ausbildungsbeauftragten, aber da glaube ich, ist ein gutes Niveau da. Da bin ich.
Dankeschön.
Also vom Bauch her würde ich da sagen, wäre eher das Thema, noch ein bisschen mehr in die Auszubildenden zu stecken, weil diese drei Bausteine verteilen sich ja auf 1,5 Jahr und optimal sind eigentlich so 6-8 Wochen.
Angekommen. Jetzt war das ja jetzt nicht unbedingt der Krimi, aber man kann jetzt natürlich auch noch Grüße ausrichten, wenn man die Chance noch nutzen möchte.
Der Krimi, ach so, wegen meiner Frau. Ja. Muss ja schmöbeln. Ja.
Ist dann immer der Test, ob sie da zuhören, ne, bis zum Schluss.
Ja, genau. Schluss.
Vorspulen. Ja, also das war heute tatsächlich mein erster Podcast und meine Frau liebt aber Podcasts. Also ich hoffe, sie hört den Podcast tatsächlich und auch bis zum Schluss und gibt mir dann Feedback, ob sie ihn tatsächlich auch bis zum Ende ausgehalten hat.
Wir können ja noch ein Codewort einbauen. Das Codewort ist Markus Söder.
Ja, genau. Ja, es geht auch vor allem zu, wir wissen es.
Ja. Gut. Machen wir das Ding zu.
Machen wir es zu.
Vielen Dank, dass du da warst. Gerade Thema Teambuilding, Führung. Und auch das Miteinander ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Meincor und auch für mich persönlich ein sehr leidenschaftliches Thema. Gott sei Dank hilft als Führungskraft, wenn man nicht trotz der Menschen da mitmacht, sondern wegen den Menschen. Und vielen Dank, dass du Gast warst und war sehr, sehr spannend.
Ja, hat es dir gefallen?
Sehr.
Das ist doch schön. Dann laden wir dich auch hin. Was war es vorhin?
40 Jahre, wenn dann kaum noch Regeln für die Kinder da sind und die nur noch draußen rumhüpfen.
Ja. Auch der Kaffee war nicht so schlecht wie angekündigt.
Oh, na also.
Na dann. Dann lass dir deinen anderen Kaffee dann heute Abend schmecken vielleicht und vielleicht kannst du nochmal Bewertung reinlangen.
Den etwas helleren
Kaffee. Den etwas helleren Kaffee. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche, Themen habt, bitte an uns weiterreichen und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.